Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wer bekommt die Macht über ein Medienimperium? Die Serie Succession dreht sich um diese, aber eigentlich noch viel tiefer, um psychologische Fragen in unserer freidrehenden kapitalistischen Gesellschaft. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Ich bin Max Oppel. Herzlich willkommen zum Kompressor Podcast. Succession dreht sich ja um die Roys, einen Unternehmerclan, der an die reale Familie Murdoch erinnert. Und nun hat der Erfinder der Serie, Jesse Armstrong, angekündigt, dass nach der vierten Staffel, die heute rauskommt, endgültig Schluss ist mit dieser Geschichte über den brutalen Patriarchen Logan Roy und seine Kinder, die um seine Nachfolge konkurrieren. Für alle, die die Serie noch nicht kennen, Sebastian Dörfler fasst die wesentlichen Handlungsstränge der bisherigen Staffeln kurz zusammen.
Die Lage Ende Staffel 2 war ja so, das Medienimperium der Roys ist bedroht und zwar von Enthüllungen zu sexualisierter Gewalt, Machtmissbrauch bis hin zu potenziellem Mord sogar. Und die Frage war jetzt, wer wusste davon und wer übernimmt die Verantwortung? Und der Vater Logan wollte eigentlich seinen Sohn dafür opfern, seinen Sohn Kendall. Der hatte aber überhaupt keine Lust, den Sündenbock da zu spielen und in den Knast zu gehen und sagt stattdessen in der entscheidenden Pressekonferenz eben, dass das Imperium von seinem Vater von der Wurzel her verdorben sei und sein Vater von allem gewusst habe. Und das ist also der Einstieg in die dritte Staffel. Das FBI durchsucht die Büros und der Vater dreht völlig am Rad. Also er fühlt sich wie im Treibsand, hat keinen Anwalt gerade und alle sollten jetzt gefälligst tun, was er sagt. Und parallel dazu versucht der abtrünnige Sohn Kendall, die Geschwister davon zu überzeugen, mit ihm den Vater zu stürzen und aus dem Laden ja so eine Art progressiv neues Informations-Tech-Unternehmen zu machen, gegen das alte weiße Establishment seines Vaters, wie er sagt. Also diese Machtspiele zwischen den Geschwistern und die Frage, wer intrigiert mit wem, das bleibt im Grunde gleich.
Succession, die vierte und letzte Staffel, ist ab heute online. Wir wollen uns nochmal genauer anschauen, was Succession zu einem Publikumserfolg gemacht hat. Und zwar mit Daniel Eschkötter, Kritiker und Medienwissenschaftler an der Uni Bielefeld. Hallo.
Hallo.
Herr Eschkötter, wissen wir denn jetzt am Anfang der vierten Staffel, wer am Ende nun die Nachfolge des Patriarchen Logan Roy antreten wird?
Natürlich nicht. Also zur Erinnerung vielleicht nochmal, wie die dritte Staffel zu Ende gegangen ist, denn das war spektakulär. Also da wurden die Karten mal wieder ganz neu gemischt, denn die drei Geschwister Kendall, Roman und Shiv, die hatten sich endlich mal zusammengeschlossen, um sich ihrem Vater zur Abwechslung mal gemeinsam zu widersetzen und dann einen Verkauf an einen sehr erratischen Streaming-Tech-Milliardär zu verhindern. Denn da wäre dann ihre Rolle und Zukunft komplett ungewiss gewesen, also die Nachfolge. Und das hat dann Logan, der Vater, bei einem großen Twist durch die Hilfe oder Verrat, kann man vielleicht auch sagen, seines Schwiegersohns Tom abwenden können. Ja, und bei den geschäftlichen und familiären Folgen steigen wir in der aktuellen Staffel dann ein, so 3 Monate später. Da wollen die drei Geschwister mit nicht wahnsinnig viel Überzeugung nun ihr eigenes Medienimperium gründen. The Hundred soll das dann heißen. Ein One-Stop-Info-Shop nennen die das dann. Oder in dem unnachahmlichen Medienmarken-Großsprech von Kendall soll das Substack meets Masterclass meets The Economist meets The New Yorker sein. Aber dann wollen die drei eigentlich natürlich doch nur wieder die neuesten Pläne des Vaters durchkreuzen.
Okay, also so gesehen alles beim Alten.
Genau, alles beim Alten, also wirklich beim Alten. Der Alte ist halt Logan Roy und mehr lässt sich auch über die letzte Staffel eigentlich noch gar nicht verraten. Also auch, weil HBO mit Screenern da nicht so freigiebig ist. Aber es macht vielleicht auch gar nichts wirklich, denn eigentlich ist es ja so, dass trotz des Succession-Titels und trotz all der inneren Machtverschiebungen, Intrigen und sozusagen dieses ständig anders ausschlagenden Thronfolgebarometers in Succession eben nie wirklich darum ging, ja sogar noch viel weniger als bei Game of Thrones zum Beispiel, wer denn am Ende wirklich auf dem Thron sitzt, sondern das Zentral für Succession, ja dieses ständige Kreisen, scheinbare Leerlaufen, rasender Stillstand sozusagen ist. Und daneben vielleicht noch, also zentral ist daneben vielleicht noch der kulturelle Einsatz oder Einfluss, den die Serie immer hatte.
Der kulturelle Einsatz, das müssen wir klarkriegen. Was heißt das?
Ja, ich würde erstmal sagen, dass das schon eine zentrale Erzählung oder auch ein besonders interessanter kultureller Text, kann man vielleicht sagen, für die späten 10er und frühen 20er Jahre des 21. Jahrhunderts ist oder gewesen sein wird, wenn das dann bald zu Ende ist. Kendall Roy würde sagen, so in seinem Duktus, dass Succession schon irgendwie ein soziokulturelles Thermometer immer sein wollte. Also nicht nur wegen der Nähe zu realen medienpolitischen Machtkämpfen, Szenen und Figuren, also Murdoch und Fox News oder auch die überzeugte Ratlosigkeit, an die kann man ja denken, mit der Medienkonzerne, ja im Übrigen auch genau genauso in Deutschland sich als digitale Gemischtwarenhandlung irgendwie neu zu erfinden versuchen. Das ist natürlich auch relevant, aber ich würde sagen, irgendwie zentral für Succession, für den Reiz ist auch, dass es da um dieses Imaginäre von Superreichtum geht, aus dem Succession im Grunde seine Welt baut und das ja spätestens durch Elon Musk einerseits, aber auch durch ja zum Beispiel schwer festzumachende Oligarchenbesitztümer auch in unserer realen Gegenwart ein Dauerthema ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wie geht Succession damit um? Denn es wird ja schon als Satire bezeichnet oft. Also ist das eigentlich eine ganz große Kapitalismuskritik?
Ja, vielleicht schon, aber zumindest vielleicht weniger in einem Systemkritik-Sinne, denn dazu ist das auch irgendwie viel zu abgedichtet, auch zu bewusst abgedichtet. Also es ist sicherlich schon erstmal eine Prämisse, dass hier die moralische Korrumpiertheit und ja psychische Vollversehrtheit, kann man vielleicht sagen, so einer Corporate Ruling Class der 0,01% vorgeführt wird, wenn auch halt als eine sehr artifizielle Demütigungs-Sitcom sozusagen mit tragischer Falltür. Und gleichzeitig ist natürlich vieles daran anscheinend ja auch affirmativ schaubar oder genießbar, halt als bestens ausgestattete Großserie eines großen Medienkonzerns. Ja, allein wie viele Strecken es in Männermagazinen und Fashion-Weblogs dazu gibt, wie man da lernen könne, sich wie Ultrareiche zu kleiden oder so, das ist schon sehr, sehr sprechend, denke ich. Aber das ist eine Ebene, die würde ich schon irgendwie sehr ernst nehmen und würde schon sagen, dass die ganze Haltung von Succession dann auch irgendwie daran hängt. Also allein schon durch den sozusagen teilnehmend beobachtenden Stil der Kamera, aber vor allem auch durch die Orte und die materielle Kultur der Serie, die dann nochmal eine ganz eigene Faszination ausüben.
Also dieses ganze Anwesen, da sprechen wir jetzt von die Privatjets, die Yachten und so weiter. Also das ist ja auch in Serien wie White Lotus zum Beispiel inszeniert und auch in Filmen zuletzt sehr kritisch beleuchtet worden.
Genau. Ja, dieser Property-Porno-Aspekt sozusagen. Also der ist irgendwie kritisch beleuchtet, aber natürlich auch gehört er erstmal sozusagen zur exzessiven Ausstattung der Serie und ist insofern auch irgendwie genießbar. Und bei Succession spielt auch der Umgang mit Essen, die Mode natürlich auch eine relativ große Rolle. Und ich würde sagen, wie jetzt Fanfiktionen und Fantheorien bei vielen anderen Serien, kann man vielleicht sagen, dass diese Ebene ganz zentral nicht einfach nur zu dem Reiz und Erfolg beiträgt, sondern dass das sozusagen zu dem Text von Succession selbst gehört. Also dass das eben nicht nur Beiwerk ist.
Und will das dann überhaupt ein realistisches Porträt von superreichen Kultur sein?
Naja, also Succession will jedenfalls nun nicht über Superreichenkultur irgendwie referieren, also will keine soziologischen Thesen oder sowas ausformulieren. Das ist ja überhaupt nicht Teil des Sprechens der Serie, wo ja eigentlich sowieso nur Verachtung aufrichtig artikulierbar werden kann. Succession ist vielleicht besonders dicht auf zwei Ebenen der Fiktion, kann man sagen, der Fiktion von Superreichtum. Zum einen damit, dass das ein eigenes Sprachspiel, also sehr HBO-mäßig hervorgebracht hat, also wo dann Politik, Ökonomie, Familie, also wirklich nur über Macht kodiert sind, die dann eigentlich auch nur als Demütigungskompetenz performt wird oder werden kann. Und das zweite ist dann die sehr mächtige Fiktion, dass dieses Sprechen eben noch einhergeht mit ganz anderen Codes und Bühnen, die Succession nun eben scheinbar beobachtbar macht. Also den Codes der Superreichen, sich zu kleiden, durch die Welt zu bewegen, auch zu essen und zu trinken und so weiter.
Das schreit jetzt wirklich nach einem Beispiel.
Ja, also ganz am Anfang der Serie gibt es eigentlich ganz untypische Szene, wo das irgendwie reflektiert und auch nicht nur verspottet wird, wie sonst immer. Da will der ja besonders tragische Kendall so ein Kunst-Startup beeindrucken und zieht sich in der Limo ganz neue $800-Sneaker der französischen Traditionsmarke Lanvin an. Und dann geht er aber mit seinem Investoren-Pitch ziemlich baden.
Can I just say something? I got these sneakers on the way down here because I thought, I don't know what I thought. I thought you'd all be dressed like fucking Bjork, and I wanted to make an impression. So, I'm a jackass.
Ja, und auch im Folgenden wird Kendall eigentlich immer besonders gedemütigt oder peinlich ist er dann ja auch oft, wenn er diese Art von Reichtumsperformance macht. Denn ansonsten ja, geht es bei der Mode und Ausstattung Succession eigentlich sehr gedeckt und modern gediegen zu. Also sehr viel Kaschmir, unfassbares Schaulaufen von logolosen Baseballkappen, Sneakern, Sweatern, ja, Milliardärs-Normcore sozusagen. Die Fashion-Blogs, die nennen das dann bewundert Quiet Luxury oder Coded Luxury, weil das so die Imagination bedient, dass es Codes gibt, die nur wirklich eingeweihte Partizipierende erkennen. Und paradoxerweise geht es dann also genau darum, in der Serie auszustellen, dass dieser Reichtum sich am Körper eben nicht ostentativ ausstellen muss. Also jedenfalls nicht mit Logos, mit besonders auffällig am Körper getragenen Statussymbolen oder sowas.
Aber das ist mit den Yachten, Anwesen und so weiter dann natürlich nicht der Fall, oder?
Ja, genau. Das ist dann sozusagen die Kehrseite dieser Logik. Denn da geht es natürlich immer so eine Doppelbewegung. Also von zur Schaustellen von Reichtum auf der einen Seite und sich abschotten auf der anderen Seite. Dafür stehen dann die Privatjets, die modernen Glasfassadenhäuser auf abgeschotteten Grundstücken und natürlich insbesondere die Superjachten. Der französische Soziologe Grégory Salles, der hat jetzt vor kurzem, das ist auch auf Deutsch erschienen, bei Surkamp ein kleines Büchlein über Superjachten geschrieben. Der hat dafür eine ganz griffige Formel. Demonstrative Abgeschiedenheit nennt er das. Und das passt eigentlich sehr gut, zumal die Superjacht, die HBO für das Finale der zweiten Staffel als die Roy-Yacht gechartert hatte, die Solange heißt die, in dem Buch auch ganz prominent vorkommt. Also vielleicht könnte man zugespitzt sagen, dass Succession aus dieser Logik, nenne ich das mal, der demonstrativen Abgeschiedenheit gleich die ganze Serienstruktur gebaut hat.
Das ist natürlich die Frage, also inhaltlich trägt dieser Ansatz über die gesamten vier Staffeln?
Ja, das würde ich schon sagen. Also irgendwie dreht sich ja, wie schon gesagt, Succession immer irgendwie neu im Kreis und läuft leer. Aber dass das, wie ich das eben, ich glaube ein Kafka-Zitat ist, das mit rasender Stillstand beschrieben habe, das hat ja nicht nur mit dem Wahnwitz der Figuren zu tun, sondern auch mit ihrer Mobilität sozusagen. Ihrer Hypermobilität würden Verkehrssoziologinnen wahrscheinlich dazu sagen. Also ihrem ständigen Jetten um die Welt. Und bei Succession spielt ja eigentlich ein großer Teil der Episoden an immer neuen, fast immer irgendwie hermetisch von etwas, das man überhaupt Gesellschaft nennen könnte, abgeschirmten Orten. Das sind völlig insulare Existenzen. Ja, und es gibt so eine zynische Formel, an die ich dann gedacht habe, die im Roy-Unternehmen in der Serie für bei Kreuzfahrten zu Schaden oder zu Tode gekommene lokale Sexarbeiterinnen und so weiter benutzt wurde. Hm. No real person involved, heißt das dann immer zynisch. Und ja, also in der Logik der Serie sind das eigentlich alle anderen Menschen, muss man sagen. Beziehungsweise gilt das natürlich auch andersherum. Also keine reale Person weit und breit in Succession.
Also sie werden als Menschen nicht gezählt.
Genau, die werden als Menschen nicht gezählt. Mhm. Und irgendwie sind natürlich die ganzen ProtagonistInnen von Succession auch irgendwie keine real persons oder real people. Und vielleicht ist das das, was Succession so besonders toll und irgendwie auch kulturell Einfluss macht. Diese Dynamik, also dieses Milieu, das sich den Blicken immer komplett entzieht und entziehen will und das aber trotzdem natürlich so extrem und toxisch Einfluss und folgenreich ist, dass das in Succession so hochartifiziell und gleichzeitig so dicht und detailreich fingiert und exponiert wird. Und ja, so viel kann ich auf jeden Fall sagen oder verraten, das bleibt doch in der letzten Staffel so.
Also wer jetzt kein Interesse hat, dem kann man vielleicht nicht helfen. Die Welt der Superreichen und ihre Abgründe extrem klug in Szene gesetzt und erzählt in der Serie Succession. Im Streaming bei Sky X zu sehen, ab heute die vierte und letzte Staffel, später irgendwann dann auch in der Übersetzung, wobei wir das bald, glaube ich, nicht empfehlen würden, oder Daniel
Eschkötter? Nein, nicht. Ich habe nur mal kurz reingehört und dieser ganze Drive und Sound, der ja die Serie so stark ausmacht, der geht dann schon verloren.
Also lieber im Original auf Englisch. Das Psychogramm zu dieser Serie hat uns Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter geliefert. Dankeschön.
Ja, ich danke auch.